Die Radio Wissen. Update.
Ich rate dazu, dass wir das nicht machen, was die Terroristen wollen, nämlich unsere Gesellschaft auseinanderdividieren in Flüchtlinge, in Einheimische, in Muslime, in Christen, in Juden, sondern das ist ein Angriff auf uns alle. Diese Terroristen, die unterscheiden ja nicht, ob sie Muslime töten, ob sie Christen, Atheisten töten, sondern die wollen einfach wahllos töten. Also darf auch die Antwort nur eine gemeinsame sein, dass wir uns nicht auseinanderdividieren lassen.
Eine gemeinsame Antwort, wie der Grünen-Vorsitzende Cem Özdemir da sagt. Wie soll das klappen? Was können wir tun gegen den Terror? Diese Frage stellen sich nach den Anschlägen von Paris gerade viele. Und es gibt auch viele Ansätze. Politiker und Experten reden über Prävention, bessere Ermittlungen und Zusammenarbeit, mehr Geld für Überwachung und mehr Angriffe in Syrien. Dazu kommen jetzt auch Festnahmen in Deutschland und ein spezieller europäischer Bündnisfall. All das hier im Update. Ich bin Klaus Janssen.
Update.
Im Artikel 42 Absatz 7 des EU-Vertrages steht es ganz klar drin.
Im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats schulden die anderen Mitgliedstaaten ihm alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung.
Bis heute hat noch kein Staat um diese Hilfe gebeten. Heute hat es Frankreich gemacht. Und alle EU-Staaten haben geschlossen Ja gesagt. Frankreich will eine möglichst breite Allianz gegen den Terrorismus schließen. Verpflichtend ist da aber nichts. Jedes Land kann jetzt selbst entscheiden, wie es Frankreich helfen will. Direkt bei Angriffen in Syrien und im Irak oder auch indem ein Land französische Truppen woanders auf der Welt entlastet, zum Beispiel in Mali. Den Einsatz deutscher Truppen in Mali auszuweiten, hatte Deutschland ohnehin schon vor. Das hat heute nochmal Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen betont.
Wir werden dort mehr Engagement zeigen und das ist aus französischer Sicht besonders wertvoll für die französische Präsenz in Westafrika, denn das Entlastungsmoment für die Franzosen ist eben auch wichtig.
Konkrete Bitten oder Forderungen aus Frankreich an Deutschland gibt es noch nicht. Deutsche Luftangriffe oder gar Bundeswehrsoldaten in Syrien oder im Irak will aber weder die Regierung noch die Opposition in Berlin. Frankreichs Präsident François Hollande will sich nächste Woche auch persönlich mit weiteren Staatschefs abstimmen, vor allem bald mit Barack Obama und Wladimir Putin. Erste Telefongespräche hat es schon gegeben. Russland hat heute damit angefangen, seine Militäreinsätze im Nahen Osten mit Frankreich zu koordinieren. Hollande rennt bei Putin offene Türen ein, denn auch Russland will eine Allianz gegen den Terror. Dazu gleich mehr. Heute war schon US-Außenminister John Kerry zu Gast in Paris.
Wir haben über die wesentlichen Schritte gesprochen, die wir gemeinsam gehen können, um die Bemühungen zu verstärken und effektiver den IS zu bekämpfen. Und wir tun das bereits.
Das heißt erstmal nichts anderes als noch mehr Luftangriffe auf Syrien und den Irak. Auch heute fehlen wieder Bomben dort. Frankreich hat einen Flugzeugträger in die Region geschickt, um noch mehr Kampfflugzeuge einsetzen zu können. Und auch die USA wollen die Angriffe verstärken. Selbst Großbritannien denkt laut darüber nach, bei den internationalen Luftangriffen mitzumachen. Ministerpräsident David Cameron ist dafür. Großbritannien will in den kommenden Jahren fast 3 Milliarden Euro zusätzlich ausgeben, vor allem für Waffen, Ausrüstung und militärische Spezialkräfte. Weitere Milliarden sollen in die britische Cybersicherheit fließen. Großbritannien sagt, dass Terroristen bald auch Cyberattacken durchführen könnten. Deshalb sollen die Geheimdienste mehr Geld bekommen. Die Ermittlungen nach den Anschlägen in Paris gehen währenddessen die ganze Zeit weiter. Frankreich fahndet jetzt nach einem zweiten Verdächtigen, der direkt an den Anschlägen beteiligt sein soll. Das wurde gerade bekannt. Es gibt auch weiter Razzien in Frankreich, in Belgien, aber auch in Deutschland. Hier sind mehrere Tatverdächtige festgenommen worden, darunter auch mehrere Frauen, und zwar in Alsdorf im Dreiländereck Deutschland, Niederlande, Belgien. Die Festgenommenen haben ausländische Pässe und standen im Verdacht, Kontakte zu den Attentätern in Paris gehabt zu haben. Laut Innenminister Thomas de Maizière hat sich das aber offenbar nicht bestätigt. Zumindest soll es keinen direkten Zusammenhang gegeben haben.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Frankreichs Verteidigungsminister hat die EU-Staaten nach den Terroranschlägen von Paris jetzt offiziell um Hilfe gebeten. Das Netz fragt sich, was das genau eigentlich heißen soll und ist insgesamt ziemlich skeptisch. Dass man sich gegen Terror gegenseitig hilft, sollte keine Frage sein, schreibt Andreas Hinz auf tagesschau.de. Aber das sollte man nicht zu hochtrabend bezeichnen. Der offizielle Bündnisfall könnte der Auftakt zu einem Weltkrieg sein. Den beiden bisherigen Weltkriegen gingen Bündnisse unmittelbar voraus. Resistance 1405 fragt sich, und was bedeutet dieser offizielle Beistand für uns Internet-User? Dürfen die Geheimdienste jetzt etwa wieder in unsere Privatsphäre eindringen und erneut das Gleiche machen wie die NSA? Wenn ja, dann werde ich da nicht mitspielen, sondern meine Maschine noch weiter abschotten, damit die damit keinen Erfolg haben werden. Auf Twitter kommentiert Userin Molly Sunrise, Mir macht das alles nur noch Angst. Paris, Bündnisfall, kein Frieden für sehr lange Zeit. Und User Ahörnchen twittert, sollte der NATO-Bündnisfall eintreffen, unterstützen wir gerne mit Gulaschkanonen und Feldbetten. Mit Kämpfen haben wir es ja nicht so.
Was sonst noch wichtig war?
Nicht nur die Anschläge in Paris wurden von Terroristen begangen. Auch der Absturz der russischen Passagiermaschine in Ägypten war ein Terroranschlag. Das hat zumindest der Chef des russischen Geheimdienstes FSB, Alexander Bortnikow, bestätigt.
Wir haben die persönlichen Gegenstände der Passagiere, das Gepäck und Flugzeugteile untersucht und dort Spuren von Sprengstoff ausländischer Herstellung entdeckt. Unsere Experten sind zu dem Schluss gekommen, dass an Bord eine Bombe mit einer Sprengkraft von 1 Kilo TNT explodiert ist. Das Flugzeug ist in der Luft auseinandergebrochen.
Der russische Geheimdienst hat eine Belohnung von 50 Millionen Dollar ausgestellt für Hinweise dazu, wer hinter dem Absturz der Maschine steckt. Die ägyptischen Behörden sagen aber nach wie vor, dass sie keine Hinweise auf eine Bombe haben und auch keine Hinweise auf mangelhafte Flughafensicherheit. Beim Absturz waren 224 Menschen getötet worden, die meisten davon Urlauber aus der Region St. Petersburg. So wie François Hollande fordert jetzt auch Wladimir Putin, beim Antiterrorkampf enger zusammenzuarbeiten.
Die Verbrecher müssen verstehen, dass Rache unausweichlich ist. Wir werden in Übereinstimmung mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen handeln. Er sieht das Recht eines Staates auf Selbstverteidigung vor.
Wer wird Nachfolger von DFB-Präsident Wolfgang Niersbach? Niersbach hatte sein Amt ja abgegeben wegen der Diskussion um Bestechung bei der Fußball-WM-Vergabe in Deutschland. Und jetzt haben sich die Landesverbände auf einen Nachfolger festgelegt. Reinhard Grindel soll den Job übernehmen. Der war bisher Schatzmeister beim Deutschen Fußballbund. Er ist auch Bundestagsabgeordneter und der stellvertretende Vorsitzende des Sportausschusses. Das ist für einige ein Kritikpunkt, denn im Sportausschuss soll er nicht viel dazu beigetragen haben, den WM-Skandal aufzuklären, so der Vorwurf. Das DFB-Präsidium will Grindel wohl am Freitag offiziell wählen.
Was noch wichtig wird?
Ja, es findet wirklich gleich statt. Das Länderspiel Deutschland gegen die Niederlande in Hannover. Um 8:45 ist Anpfiff. Nach den Anschlägen in Paris am Stade de France beim letzten Länderspiel der deutschen Elf war Bundestrainer Jogi Löw nicht sicher, ob es jetzt einfach so weitergehen kann.
Mit dem, was wir natürlich auch erlebt haben in dieser Nacht in der Kabine, kam mir natürlich auch immer wieder der Gedanke, ob dieses Spiel eben auch stattfinden kann.
Löw wollte eigentlich nicht in Hannover antreten und wie Nationalspieler Ilkay Gündoğan heute sagt, wollten die Spieler das auch nicht.
Wir Spieler haben uns dagegen ausgesprochen, um da mal auch ehrlich zu sein, weil wir letztendlich ja auch keine Maschinen sind, sondern weil wir auch Menschen mit Gefühlen sind.
Aber der Deutsche Fußballbund und die Politik finden es wichtig, jetzt ein Zeichen zu setzen gegen Angst und Gewalt. So sehen das auch einige Fußballfans, die Tickets fürs Spiel gekauft haben.
Also ich finde jetzt erst recht, es ist eine gute Entscheidung hinzugehen. Ich freue mich aufs Spiel.
Das ist wie so eine Prüfung vielleicht für uns alle.
Ja, ein heiteres Fußballspiel wird es nicht werden in Hannover, aber ein politisches Statement. Auch Angela Merkel ist heute im Stadion, genauso wie viele weitere Politiker, bewacht von vielen Polizisten rund um die Arena mit schusssicheren Westen und Maschinenpistolen. Belgien geht heute einen anderen Weg. Der belgische Fußballverband hat das Länderspiel zwischen Belgien und Spanien in Brüssel abgesagt, wegen möglicher Anschläge.
Und sonst in der Welt?
Ungarn will auf jeden Fall verhindern, dass Flüchtlinge innerhalb der Europäischen Union umverteilt werden. Das ungarische Parlament hat heute mit großer Mehrheit beschlossen, dass die Regierung dagegen vor dem EU-Gerichtshof klagen kann. Das soll wohl Anfang Dezember passieren. Die EU-Innenminister hatten beschlossen, dass 160.000 Flüchtlinge von Italien und Griechenland aus in andere EU-Länder gebracht werden sollen. Ungarn, aber auch die Slowakei, Tschechien und Rumänien wehren sich dagegen. In der Erklärung des ungarischen Parlaments heißt es, die Verteilung von Flüchtlingen durch die EU sei eine Anordnung von oben und nehme den Parlamenten der Mitgliedsländer die Möglichkeit, ihre Meinung zu äußern. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán sagte, solange die Regierung atme, werde man keine Migranten aufnehmen. Im Jemen ist der Präsident zurück aus dem Exil. Abd Rabbo Mansur Hadi ist in der Stadt Aden angekommen, die übergangsweise Hauptstadt des Bürgerkriegslandes ist. Hadi will die Offensive der Regierungstruppen beaufsichtigen, die gestern begonnen hat. Dadurch soll ein Gebiet im Südwesten des Jemen von Aufständischen zurückerobert werden. Im Jemen kämpfen schiitische Houthi-Rebellen und Unterstützer von Ex-Präsident Ali Abdullah Saleh gegen die Regierungstruppen. Vor gut einem Jahr hatten Houthi-Kämpfer die Hauptstadt Sana'a eingenommen. Eine arabische Militärallianz fliegt Luftangriffe gegen die Aufständischen. Präsident Hadi war ins Exil nach Saudi-Arabien geflohen. Er war aber schon im September für einige Tage in den Jemen zurückgekehrt. Nach Angaben der UNO sind im Jemen seit März mehr als 5000 Menschen getötet worden. Mehr als die Hälfte waren Zivilisten. Die Ebola-Epidemie in Westafrika scheint so gut wie besiegt zu sein. In Guinea ist der letzte bekannte Ebola-Patient für geheilt erklärt worden. Es ist ein 3 Wochen altes Baby, dessen Mutter an Ebola gestorben ist. Die Gesundheitsbehörden teilten mit, dass das Baby noch im Krankenhaus behandelt wird. Es sei aber negativ auf das Virus getestet worden. Wenn jetzt über eine Phase von 42 Tagen kein Fall mehr auftritt, gilt auch Guinea als Ebola-frei, genau wie die Nachbarländer Sierra Leone und Liberia. In Westafrika hatte es schon Anfang Oktober Hoffnung gegeben, dass die Ebola-Epidemie zu Ende sein könnte. Dann hatte die Weltgesundheitsorganisation in Guinea aber doch wieder 2 neue Fälle gemeldet. Wissenschaftler warnen auch, dass die Viren bei geheilten Patienten noch monatelang überleben können, zum Beispiel im Sperma. Die Ebola-Epidemie war vor fast 2 Jahren im Südosten von Guinea ausgebrochen. Seitdem sind mehr als 11.000 Menschen in Westafrika an der Krankheit gestorben.
Wissensnachrichten.
Und die gehen los mit einer Zahl: 23 Millionen Kubikkilometer. Anne Zuber aus den Wissensnachrichten. So viel Grundwasser gibt es auf der Erde. Das sagen Forscher, die zum ersten Mal eine weltweite Grundwasserkarte erstellt haben mit Menge und Alter des Grundwassers. Erstmal eine Riesenzahl, aber da gibt es ein großes Aber.
Richtig, diese 23 Millionen sind so viel, damit könnte man die Erde komplett überdecken und das Wasser stünde überall 180 Meter hoch.
Nicht so
aber
gut.
Man muss das auch, aber man muss das Grundwasser nochmal unterteilen. Es gibt fossiles Grundwasser aus tiefen Schichten, meistens in porösem Gestein. Das ist oft bis zu mehrere Millionen Jahre alt. Und es gibt modernes Grundwasser, also Grundwasser, das jünger ist als 50 Jahre und das sich alle 20 bis 100 Jahre erneuert, zum Beispiel durch Regen. Und das ist genau das, wovon unsere Ökosysteme abhängen und das für unsere Trinkwasserversorgung auch eine Rolle spielt. Aber das macht nach Schätzungen der Forscher nur 6% der Gesamtvorräte aus. Und es ist auch noch ungleich verteilt.
Modernes Grundwasser, das klingt jetzt irgendwie gut, finde ich. Wie sieht es denn mit dem modernen Grundwasser bei uns in Deutschland aus?
Es sieht ganz gut aus, auch in Europa, also in den gemäßigten Klimazonen. Da sind die Reserven meistens hoch, allerdings nicht in Spanien und auch nicht in anderen Küstenregionen am Mittelmeer. Viel modernes Grundwasser gibt es außerdem noch im Amazonasbecken, im Kongo, in Indonesien und in Gebirgen, in denen es viel regnet. Also zum Beispiel den Rocky Mountains oder in den Anden in Südamerika. Am wenigsten logischerweise gibt es in trockenen Gebieten, zum Beispiel in der Sahara oder auch in Mittelasien.
Wenn dieses moderne Grundwasser also irgendwann aufgebraucht ist, dann könnte man nicht mehr einfach ans fossile Grundwasser ran als Ersatz.
Nee, das ist erstens technisch ziemlich schwierig und zweitens sind da oft Gifte drin wie Arsen oder Uran und es ist extrem salzig. Das heißt, am Ende kommen wir einfach nicht drum rum, weniger Wasser zu verbrauchen oder es auch anders wieder zu verwerten.
Wenn ich zu Hause den Wasserhahn aufdrehe, kommt da modernes Grundwasser raus. Das habe ich bisher auch noch nicht gewusst. Stimmt das?
Richtig.
Okay. Kommen wir von 23 Millionen Kubikkilometern zu einer Zahl, die zwar nicht ganz so hoch ist, aber trotzdem ziemlich erschreckend. Es geht um Exponate in Museen, die sind oft falsch beschriftet.
Zumindest schätzen das Forscher aus Oxford und Edinburgh. Sie haben die These aufgestellt, dass rund 50% der Proben, die weltweit katalogisiert sind, falsch zugeordnet sind.
Das ist eine Riesenmenge. Wie kommen die da drauf?
Ausgegangen sind sie von tropischen Pflanzen. Bei denen haben sie mehrere Stichproben gemacht. Zum Beispiel haben sie 4500 Museumsexemplare einer afrikanischen Ingwergattung verglichen in 40 Herbarien in 21 Ländern. Und sie haben festgestellt, in über der Hälfte der Fälle war die Beschriftung entweder falsch oder sie war veraltet. Noch klarer, finde ich, wird das Problem beim zweiten Beispiel. Die Forscher haben festgestellt, wenn Proben derselben Pflanze an unterschiedliche Museen verschickt werden, das machen Sammler oft, dann bekommen sie in den verschiedenen Museen unterschiedliche Namen. Das Ganze liegt laut den Forschern daran, dass die Experten einfach mengenmäßig überfordert sind. Also kurz gesagt, immer mehr Proben in immer mehr Sammlungen müssen von zu wenigen Experten kategorisiert werden.
Das ist jetzt natürlich doof für uns Besucher, die sich da im Museum informieren wollen, wissen wollen, wie diese Pflanzen und alles heißt. Aber ist das denn wirklich auch ein Problem für die Wissenschaft?
Die Forscher sagen ganz klar ja, denn die Daten werden von Wissenschaftlern als Vergleichsmaterial genutzt, um zu gucken, habe ich hier vielleicht eine neue Art entdeckt oder ist die eine oder andere Art vielleicht in manchen Regionen schon ausgestorben oder bedroht, zum Beispiel durch den Klimawandel. Und natürlich geht es am Ende auch darum, bestimmte Arten besser zu schützen. Und wenn diese Quellen dann nicht verlässlich sind, ist das natürlich problematisch. Eine Lösung könnte laut den Wissenschaftlern sein, die DNA der Exemplare zu beschreiben. bestimmen oder dass man Sammlungen mit besseren Informationen digitalisiert, zum Beispiel mit 3D-Scan oder detaillierter Beschreibung.
Klingt auch nach einer Menge Arbeit. Mal sehen, wie es da weitergeht. Zum Schluss noch eine skurrile Meldung aus Bangkok. Da kriegen Läufer jetzt eine Entschuldigung für zu viel gelaufene Kilometer.
Genauer gesagt sind es knapp 7 Kilometer. Die sind die Läufer nämlich am Wochenende bei einem Halbmarathon in Bangkok zu viel gelaufen, einfach weil die Strecke falsch berechnet war. Und die Jogginggesellschaft von Thailand, die den Lauf mitorganisiert hat, die will jetzt jedem Teilnehmer ein T-Shirt schicken, wo drauf steht, ich bin 27,6 Kilometer gelaufen.
Das soll eine Entschuldigung sein und keine Demütigung. Ja, okay, gut. Vielen Dank, Anne Zuber.
Wetter.
Das Sturmtief Heini kommt langsam, aber kräftig. Zumindest in den Mittelgebirgen und an der Küste wird es stürmisch und es kann auch orkanartige Böen geben. Morgen scheint dann südlich der Donau oft die Sonne und am Oberrhein werden es nochmal bis zu 19 Grad. Im Norden und im Bergland dagegen ist es stürmisch und regnerisch bei Werten um 12 Grad. Und das war das Update mit Klaus Jansen.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf dradiowissen.de.